7. Winston war aufgewacht und hatte Tränen in den Augen. Schläfrig rollte Julia sich zu ihm hin und murmelte, »Was ist denn los?« »Ich hab geträumt«, begann er, unterbrach sich dann aber. Es war zu kompliziert, um es in Worte zu fassen. Da war nicht nur der Traum, sondern auch die Erinnerung, die sich in den Sekunden des Aufwachens in sein Bewusstsein gedrängt hatte. Er ließ sich mit geschlossenen Augen zurücksinken, immer noch gefangen in der Welt seines Traums. So ein gewaltiger, leuchtender Traum, in dem sich sein ganzes Leben vor ihm erstreckte, wie eine Landschaft an einem Sommerabend, nachdem es geregnet hat. Es hatte sich alles innerhalb des gläsernen Briefbeschwerers abgespielt, aber die gläserne Oberfläche war die Himmelskuppel gewesen und im Inneren herrschte ein klares, weiches Licht, das den Blick in unendliche Fernen erlaubte. Zusammenfassen ließ sich der Traum aber auch in einer Geste, die seine Mutter gemacht hatte und die er 30 Jahre später wiedergesehen hatte, bei der jüdischen Mutter aus der Wochenschau, die einen kleinen Jungen mit ihrem Arm vor den Kugeln zu schützen versuchte, ehe die Hubschrauber sie beide in Stücke schossen. »Weißt du«, sagte er, »dass ich noch bis eben geglaubt habe, dass ich meine Mutter umgebracht hätte?« »Warum hast du das getan?« fragte Julia verschlafen. »Ich hab sie nicht umgebracht, jedenfalls nicht leibhaftig.« In seinem Traum hatte er sich daran erinnert, wie er seine Mutter zum letzten Mal gesehen hatte, und im Augenblick des Erwachens war der ganze Schwarm von kleinen Ereignissen, die ihren Tod begleitet hatten, wieder an ihm vorbeigezogen. Es war eine Erinnerung, die er viele Jahre verdrängt haben musste, und er konnte nicht sagen, wann es geschehen war, aber er war damals nicht jünger als 10 gewesen, wahrscheinlich 12. Sein Vater war schon zuvor verschwunden, wann genau wusste er nicht. Woran er sich erinnerte, waren die hektischen, unsicheren Lebensumstände der damaligen Zeit, die immer wiederkehrende Panik wegen der Luftangriffe, die Flucht in die unterirdischen U-Bahn-Stationen, die Berge von Schutt überall, die unverständlichen Proklamationen an den Straßenecken, die Jugendbanden in gleichfarbigen Hemden, die langen Schlangen vor den Bäckereien, das MG-Feuer in der Entfernung und vor allem daran, dass es nie genug zu essen gab. Er erinnerte sich an die langen Nachmittage, an denen er mit anderen Jungen in Mülltonnen und Abfallhaufen nach essbaren Dingen gesucht hatte, nach Kohlstrünken, Kartoffelschalen und trockenen Brotkrusten, von denen sie die Asche sorgfältig abkratzten, und daran, wie sie an holprigen Straßenabschnitten den Lastwagen mit Viehfutter aufgelauert hatten, wo gelegentlich Brocken von Ölkuchen herausfielen.